Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Ich bin Benjamin Golmer. Hallo und herzlich willkommen. Zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. Bloß kein Ernstfall. NATO und Bundeswehr stehen vor großen Herausforderungen. Sind Sie dafür gerüstet? Experten bezweifeln das. Die Junge Freiheit hat mit Admiral AD Kai-Achim Schönbach darüber gesprochen. Das Thema der Woche in der neuen Jungen Freiheit, heute online auf jf.de und ab Freitag am Kiosk. Für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. In der Ukraine herrscht seit bald 2 Jahren Krieg. Bei Sandra Maischberger in der ARD war der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen zu Gast. Er hat seine Erwartungen für ein mögliches Kriegsende formuliert.
Putin sagt ja heute, er macht nur Frieden nicht mit dieser Regierung. Er will einen Regierungswechsel. Ne? Und das ist keine Voraussetzung für Verhandlungen. Das muss sich ändern. Und dann muss man Selenskyj mitnehmen. Und dann muss man sehen, welchen Preis zahlt. Ist du nochmal bereit, sowas wie, letztlich wird sowas rauskommen wie Minsk. Ja?
Heusgen sieht eine Verhandlungslösung mit Kontrollverlust von Kiew über die eroberten Gebiete. Wir sprechen heute mit Hannes Hofbauer. Mit dem Verleger aus Wien geht es konkret um die ukrainische Landwirtschaft. Die Böden des Landes gelten als außerordentlich fruchtbar. Welche Rolle spielt die schwarze Erde im Krieg? Welche Investoren sind dort tätig und welche Auswirkungen hat das auf den Krieg? Außerdem bei uns neue Kosten für Autofahrer. In Paris müssen einige Autobesitzer tief in die Tasche greifen, wenn sie parken wollen. Von über 200 Euro für 6 Stunden ist die Rede. In Deutschland gibt es ebenfalls höhere Parkgebühren für größere Autos. Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, hat sie eingeführt. Beim SWR sagte er:
Die Deutschen kaufen SUVs, die Franzosen kaufen keine. Da ist der Anteil unter 5%. Was ist der Unterschied? In Frankreich werden die Dinger richtig hart besteuert. Und wir in den Städten müssen dann halt die Parkplätze breiter machen oder die Häuser abreißen, damit die noch durchpassen. Finde ich falsch.
Über SUVs und über Batterieautos im Winter sprechen wir mit Ralf Rasenberger, Kfz-Meister von der Oldtimer-Basis Grevenbruch. Und wir schalten nach Lateinamerika. In El Salvador wurde Nayib Bukele mit einem sensationellen Ergebnis wiedergewählt. Der Präsident hatte vor 2 Jahren den Ausnahmezustand ausgerufen. 75.000 Menschen wurden inhaftiert. Bukele und der argentinische Präsident Milei gelten als die Stars der Politik in Lateinamerika. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten Alex Bauer. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Die Nationalflagge der Ukraine war vor rund 2 Jahren omnipräsent in vielen Ländern Europas. Sie wehte vor Rathäusern, an Schulen oder von Balkonen. Man solidarisierte sich mit dem Land im Krieg. Vielen von uns ist spätestens seitdem bekannt, was diese Flagge symbolisiert. Das Blau steht für den Himmel, das Gelb steht für die reifen Kornfelder. Die Landwirtschaft und die fruchtbaren Böden der Ukraine haben die Nationalfarben geprägt. Um diese Böden gibt es einen Kampf. Seit Ende des Kalten Krieges versuchen Investoren, an Grund und Boden zu kommen. Wer sind diese Investoren und welche Auswirkungen hat der Krieg auf die Landwirtschaft? Wir begrüßen dazu Hannes Hofbauer. Der Verleger schreibt und veröffentlicht bereits seit Anfang der 90er Jahre zu Osteuropa und Russland. Herr Hofbauer, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, freut mich, dabei zu sein.
Sie leben in Wien und haben ukrainische Erde direkt vor der Haustür. Welche Bedeutung haben und hatten die Böden der Ukraine?
Also es sind doch 1000 Kilometer von hier bis zur Schwarzerde der Ukraine, aber sie spielen vielleicht auf eine Sequenz in der Geschichte an. Während des Zweiten Weltkrieges, wo die Wehrmacht Richtung Ukraine marschiert ist, die tatsächlich in dieser Zeit wagonweise Schwarzerdeböden in ein Gebiet Österreichs gebracht hat, ins Waldviertel, und dort kleine Bauern trainiert hat, auf dieser Erde sozusagen Erfolge zu erzielen, um ihnen zu versprechen, dass sie möglicherweise als Verwalter auf größeren Betrieben in der Ukraine in Zukunft arbeiten werden. Also das war sozusagen die Geschichte aus 1941. Ich kenne selber einen Bauern, der mittlerweile verstorben ist, der an diesem Trainingsprogramm im Waldviertel auf Schwarzerde teilgenommen hatte.
Hatte das spürbare Auswirkungen, dass man die Erde dort hatte?
Nein, nicht, weil sonst hätte die Wehrmacht den Krieg gewinnen müssen. Das war sozusagen eine Zukunftsvision, eine schreckliche natürlich, der Ausweitung des deutschen Einflusses auf die Ukraine. Und die Ukraine war eigentlich immer so etwas wie die Ernährungsboden für den Westen. Das war auch schon nach dem Ersten Weltkrieg so. Ich erinnere an ein eigenes Brotabkommen, das in Brest-Litowsk geschlossen wurde zwischen den Mittelmächten Deutschland und Österreich, damals noch in Endphase der Monarchie, wo diese Mittelmächte mit der ukrainischen Nationalrada, also nicht mit den Kommunisten, ein extra Abkommen geschlossen haben, den sogenannten Brotfrieden, damit eben Brot, sprich Getreide, in die Zentren der österreichischen und der deutschen Monarchie kommen. Und das hat teilweise auch geklappt, aber nur wenige Monate, und dann ist eben die Front zusammengebrochen und das hat sich alles verändert.
Anfang der 90er Jahre gab es die große Transformation. Die Sowjetunion brach zusammen und es wurde etwas Neues geschaffen. Was passierte dann mit der ukrainischen Landwirtschaft?
Also eine wesentliche Zäsur, würde ich meinen, ist das sogenannte Landgesetzbuch aus 1992 von Leonid Kravtschuk, dem damaligen Präsidenten, angeregt. Ein erster Schritt in Richtung Privatisierung von Grund und Boden. Wir müssen uns ja vorstellen, in der Sowjetunion, und die Ukraine war ja Teil als ukrainische SSSR, hat es natürlich keinen privaten Grund und Boden gegeben. Und da war angedacht 1992, dass man eben Grund und Boden schön langsam im Rahmen einer kollektiven Landwirtschaft doch privatisiert. An Bauern. Das hat zu chaotischen Zuständen geführt. Es war letztlich eine Art Diebstahl. Die Reichen, die sich zum Beispiel Geld verdient haben, indem sie irgendwelche Westkontakte gehabt haben, haben sich Land unter den Nagel gerissen. Und das wurde dann gestoppt. Das finde ich auch sehr interessant. Im Jahr 2001, glaube ich, dass man gesagt hat, also so kann es nicht weitergehen, dass diese Erde, die ja eine der fruchtbarsten Erden auf der Welt ist und sicher die fruchtbarste in Europa, dazu benutzt wird, dass sich da einige bedienen, und hat ein Moratorium erlassen, also sprich einen Schlusspunkt unter die Privatisierung gezogen. Das hätte ein paar Jahre dauern sollen, aber das hat dann letztlich bis 2020 gedauert, und dann ist es erst dieses Moratorium aufgehoben worden und der Wettlauf um die Privatbesitze an dieser Erde hat begonnen.
In Ihrem Artikel für die Nachdenkseiten verweisen Sie auf einen weiteren entscheidenden Umbruch, der Maidan im Winter 2013-2014 und die Absetzung von Viktor Janukowitsch. Was folgte daraus?
Ja, daraus folgte sozusagen diese Regierung, die dann diesen Maidan repräsentiert hat, die sehr stark vom Westen unterstützt worden ist, die auch verfassungswidrig ins Amt kam, also laut ukrainischer Verfassung, weil dafür hätten sozusagen 3/4 der Abgeordneten in der Werchowna Rada präsent sein müssen. Das waren sie nicht. Unter anderem auch deshalb, weil rechte Schlägertrupps diese Abgeordneten von Janukowitsch nicht ins Parlament gelassen haben. Aber es hat daraus sozusagen dann die Konsequenz gegeben, dass was vorher Janukowitsch abgelehnt hat, nämlich das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union, und dieses unterzeichnet wurde. Und in unmittelbarer Folge darauf kam dann der Druck vom Weltwirtschaftsforum, aber auch vom IWF und Weltbank, Land zu privatisieren. Und dem hat man eigentlich bis 2020 doch standgehalten. Also es ist zwischen 2014 und 2020 nicht so gewesen, dass sofort das ukrainische Land, also die Schwarzerdeböden, privatisiert wurden, sondern erst 2020 unter Selenskyj wurde da die Privatisierung dieser Erde überhaupt möglich gemacht. Anfangs und bis heute eigentlich auch nur für ukrainische Staatsbürger und für ukrainische Unternehmungen, aber die großen Konzerne, also die ganz großen Konzerne dieser Welt, haben Wege gefunden, wie sie dieses Land doch unter dem Flug nehmen können, ohne es vor der Hand persönlich zu besitzen.
Es gibt also internationale Investoren in der Ukraine, obwohl die Böden Ukrainern gehören. Wie sind diese Konstrukte aufgebaut?
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es wenige reiche Oligarchen gibt in der Ukraine. Der eine hat 600.000 Hektar, also das ist viel mehr als Berlin groß ist, meistens als Pacht unter dem Pflug. Und die sind stark verschuldet, diese Oligarchen, bei großen europäischen Banken, Pensionsfonds, aber auch bei der Vanguard Group, bei Goldman Sachs, bei der Banque Nationale de Paris, die nicht direkt derzeit den Besitz dieser Böden in Anspruch nehmen können, aber über die Verschuldung, die sie den einzelnen Oligarchen sozusagen aufgedrückt haben, indem sie als Gläubiger dastehen, mitbestimmen, was mit der Erde passiert.
Bei Oligarchen denke ich an schwerreiche Männer, an Milliardäre. Wieso sind die jetzt in der Hand von westlichen Investoren?
Naja, man hat sehr viel gegen sie in der Hand. Die sind ja in wenigen Jahren sozusagen Milliardäre geworden. Das heißt, das war alles illegal. Bei den allermeisten Menschen, die in kürzester Zeit viel Geld zusammenraufen, natürlich hat man da Fisch, wie man sagt in der Schweiz, also Dokumente, mit denen man sie erpressen kann. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die auch Kapital brauchen und dieses Kapital eben auf Märkten aufnehmen, unter anderem im Westen. Woher kommt das Kapital? Das kommt sehr stark in dem Fall aus Pensionsfonds. Das war für mich auch interessant in der Forschung, die ich da betrieben habe. Also beispielsweise Chrysler oder auch Rüstungskonzerne oder die Harvard-Universität. Die Pensionsfonds von so großen Unternehmungen investieren dann, indem sie sozusagen Geld geben und die reichen Ukrainer, das sind ganz wenige, das kann man an zwei Händen abzählen, die nehmen dieses Geld und sind damit in einer Abhängigkeit von diesen westlichen Strukturen.
Seit Kriegsbeginn fallen auch immer wieder bestimmte Namen im Zusammenhang mit ukrainischen Böden. Bill Gates sei dabei, wird gemutmaßt. Auch BlackRock habe investiert. Können Sie das bestätigen?
Ich habe die Namen gefunden, aber die größeren, die da dahinter stehen, sind eben die Vanguard Group, Goldman Sachs, Kopernik, dann auch zum Beispiel die Landesbank Baden-Württemberg ist auch involviert, Raiffeisen sehr stark. Im Großen und Ganzen sind diejenigen, auch saudische Unternehmungen sind sehr stark investiert über die Kreditschiene in dieses Geschäft.
Nun kann man ja auch sagen, das sind einfach Investitionen. Der Pensionsfonds hat Geld zur Verfügung, das Geld muss bewahrt werden und natürlich auch vermehrt werden. Und deswegen sucht man sich Investitionsobjekte rund um die Welt. Und ob das jetzt eine Palmenplantage in Indonesien ist oder der ukrainische Boden, macht gar keinen Unterschied.
Für den, der das so sieht, ist das auch richtig. So funktioniert unser Kapitalsystem. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, den Bauer in der Ukraine, der über dieses 1992er Gesetz vielleicht ein kleines Grundstück erworben hatte, der kämpft derzeit an der Front, idealtypisch, fast jeder. Also gibt Blut für seine Erde. In Wahrheit ist aber seine Erde schon lange nicht mehr seine, sondern unter der Kontrolle des Harvard-Pensionsfonds. Also das ist doch eine gewisse Ironie, auch wenn sie natürlich stimmig ist in unserem Wirtschaftssystem.
Aus Ihrer Antwort folgen ja gleich mehrere Fragen, Theorien, die man aufstellen könnte. Da könnte man ja behaupten, es ist im Interesse der Investoren, dass der Bauer gerade an der Front ist.
Ja, das wäre jetzt eine Idee, der gehe ich nicht nach. Ich schaue mir das eigentlich nur so sozioökonomisch an, was passiert. Man kann natürlich auch sagen, die Rüstungsindustrie hat Interesse, dass ihre Waffen verschossen werden. Dafür brauchen sie auch Bauern, sprich Soldaten. Das ist sozusagen eine Debatte, die man breit streuen kann und die man für viele Branchen so sehen kann. Sie haben schon recht. Es ist natürlich so, dass für diejenigen, die jetzt in diesen großen, hunderttausende Hektar großen Flächen investieren, ist es kein Nachteil, wenn pro Tag 50 bis 100 Soldaten, die davon die Hälfte Bauern sind, sagen wir mal, in den Schützengräben verrecken.
Entweder versterben oder auch versehrt zurückkommen und ihren Hof dann gar nicht übertreiben können.
Genau.
Die russische Armee hat ja gerade im Osten und auch im Südosten Landfläche besetzt. Man spricht hin und wieder von 20%, könnte auch etwas weniger sein. Das sind ja auch genau diese Böden, über die wir sprechen. Wem gehören denn diese Flächen? Ist Ihnen das bekannt?
Also was die russische Seite betrifft, ist der Donbass nicht Schwarzerdeboden. Also das ist sozusagen eher die industrielle Ukraine. Dort sind Kohlenreviere. Ein bisschen weiter westlich ist dann natürlich schon Schwarzerdeböden. Und interessanterweise sind es unter anderem genau diese ukrainischen Großgrundbesitzer, Großgrundpächter, um genauer zu sein, die diese ukrainische Schwarzerdeboden beackern, die auch auf der Seite, die jetzt russisch besetzt ist, ihr Eigentum haben. Nur können sie es derzeit nicht nutzen. Es gibt, so viel ich gehört habe, aber da muss ich ehrlich sagen, dem bin ich nicht spezifisch nachgegangen, in Russland offensichtlich Gesetze, diese Böden zu verstaatlichen.
Daraus ergibt sich ja ein Interesse. Die russische Armee steht auf einem Grund und Boden, den ich entweder besitze oder nicht gepachtet habe. Daraus könnte man ableiten, dass Friedensverhandlungen beeinflusst werden, um zu verhindern, dass der Krieg aufhört, bis diese Gebiete wieder erobert sind.
Sicher, das ist bei jedem Krieg im Prinzip so. Das ist auch die Tragik, weil ja natürlich bei jedem Krieg irrsinnig viele Menschen alles verlieren. Nicht nur das Leben, sondern auch ihre Überlebensmöglichkeit, ihre Subsistenzmöglichkeiten. Und das kann sich natürlich beispielsweise so dann äußern, jetzt sind wir quasi dann in einem anderen Thema, dass sollte der Konflikt eingefroren werden in naher Zukunft, dass diese Fragen immer offen bleiben. Also ich erinnere beispielsweise an den längsten eingefrorenen Konflikt in Europa, in Zypern. Seit 1974 streitet man da um die Territorialität. Und da gibt es natürlich auf türkischer Seite und auf griechischer Seite jeweils auch Territorien, die dem jeweiligen anderen Menschen zugehörig sind. Und darum wird gestritten. Und das eben schon seit Jahrzehnten.
Aus ukrainischer Sicht kann man auch sagen, es ist ja wichtig, dass wir diese Investitionen bekommen. Investitionen sind absolut willkommen und eine moderne Landwirtschaft kostet auch Geld. Also da wird mit GPS-kontrollierten Mähdreschern gefahren, die kosten Hunderttausende Euro, Listenpreise zwischen 300 und 800.000 Euro. Moderne Landwirtschaft kostet sehr viel Geld und darum brauchen wir ausländische Investoren.
Das ist richtig, aber wir müssen uns vor Augen halten, wofür wird das geerntet? Das wird natürlich wenig für den lokalen Markt geerntet, dafür sind die kleinen Bauern zuständig, sondern das wird für den Export geerntet. Das ist ja auch die große Frage gewesen und immer noch, wie kommen diese Weizen- und Soja-ernteten Getreide aus der Ukraine raus? Eben nach Afrika, nach Polen, in viele andere Länder, weil die Ukraine eigentlich schon seit über 100 Jahren Getreide exportiert und das natürlich, wie Sie richtig sagen, mit ausländischem Kapital geht es schneller, die Modernisierung voranzutreiben.
Die Ukraine rückt weiter an die EU an. Im Dezember hat die Europäische Union beschlossen, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Welche Konsequenzen hätte ein Beitritt für die europäische Landwirtschaft?
Wir können uns vor Augen halten, was jetzt schon die Konsequenzen sind, weil ich der Meinung bin, dass diese Bauernproteste, also vor allem jetzt in Polen, in Ungarn, letztlich auch in Bulgarien, ist bei uns ein bisschen weniger bekannt, sehr stark damit zusammenhängen, dass dort ukrainische landwirtschaftliche Produkte, also vor allem auch Weizen, Soja und andere, den Markt überschwemmen, weil die Europäische Union seit 2022 der Ukraine eine zollfreie Einfuhr von Agrargütern garantiert hat, auch Hühnchen zum Beispiel. Das ist schon quasi der Zustand, der dann in der Europäischen Union herrschen würde, sollte die Ukraine dabei sein. Und das ruiniert natürlich sehr viele Bauern in der Europäischen Union, weil einerseits die Kosten für das Beackern des ukrainischen Landes, also allein die Lohnkosten ungefähr 5 bis 6 Mal so niedrig sind. Wir haben derzeit einen Mindestlohn in der Ukraine von 160 Euro umgerechnet im Monat. In Bulgarien sind 650 oder 700 Euro. Auch die ganzen Regelungen, was ökologische Bedingungen betrifft, sind in der Ukraine nicht so stark bzw. gar nicht vorhanden. Das heißt, man sieht eigentlich jetzt schon, ohne dass die Ukraine der Europäischen Union beigetreten ist, was es in der Landwirtschaft ausmacht, nämlich das Sterben der Bauern in Polen, Ungarn, Bulgarien und möglich auch in anderen Ländern.
Südlich von Kiew beginnen die Schwarzerdeböden der Ukraine und erstrecken sich dann bis an die Grenze in den Osten. Auf diesem fruchtbaren Boden wird derzeit gekämpft. Welche Rolle die Ressource im Krieg spielt und wie internationale Konzerne dort investieren, haben wir mit Hannes Hofbauer besprochen. Er ist Verleger des Promedia Verlags. Dort erschien unter anderem das Buch Kriegsfolgen, wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert. Herr Hofbauer, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Paris ist die Stadt des Louvres, des Eiffelturms, die Stadt der Liebe und der Genüsse. Ab September wird Paris aber noch etwas anderes sein, die Stadt des Parkwuchers. Wenn Sie mit Ihrem Auto ins Zentrum fahren und es dort parken, wenn Sie dann einen Spaziergang machen und essen gehen, dann werden Sie Ihren Augen nicht trauen, was Sie dafür bezahlen müssen. 225 Euro Parkgebühren sind möglich, so meldet es die deutsche Presseagentur. Die Pläne der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sind drastisch. Betroffen sind vor allem schwere Autos, Verbrenner mit einem Gewicht ab 1,6 Tonnen und Elektroautos ab einem Gewicht von 2 Tonnen. Wir sprechen nun mit dem Kfz-Meister Raphael Rasenberger von der Oldtimer-Basis Grevenbruch. Guten Tag.
Hallo, Herr Gornel.
225 Euro Parkgebühr für 6 Stunden. Was sagen Sie als Autoenthusiast dazu?
Naja gut, also wir sparen mir jetzt mal die üblichen Four-Letter-Words, aber es ist über das hinaus auch noch ziemlich unlogisch, weil ein Parkplatz ist ein Parkplatz und was draufsteht, ist eigentlich ziemlich egal. Insofern, es macht halt einfach überhaupt keinen Sinn, da jetzt zu unterteilen zwischen guten Autos und schlechten Autos, weil entweder ist ein Parkplatz besetzt oder er ist leer.
In Tübingen gibt es bereits eine höhere Parkgebühr für große Autos. In Hannover soll es geprüft werden. Das Argument ist, die Städte werden nicht größer, die Autos hingegen schon. Und wer größere Autos fährt, der nimmt auch mehr Platz ein. Also ein Parkplatz ist ja nicht unbedingt ein Parkplatz. Oftmals stehen die Autos ja in Reihe und da ist ein längeres Auto schon platzintensiver als ein kürzeres Auto.
Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber wenn man sich mal so in Städten umschaut, wie viele von diesen Seitenparkplätzen es gibt, das ist ein Argument, das zieht nicht so wirklich hundertprozentig.
Ein Begriff, der in der Debatte immer wieder laut wird, ist SUV. Also die SUV gibt es schon seit längerer Zeit, aber eine echte SUV-Klasse haben wir seit 2013 in Deutschland. Das damalige Modell BMW X1 wog 1455 Kilogramm. Das neue X1-Modell wiegt 120 Kilo mehr und ist 10 Zentimeter höher. Werden unsere Autos immer größer und breiter?
Tendenziell ist das nicht von der Hand zu weisen, aber vielleicht sollten wir uns mal kurz darüber unterhalten, was sich hinter diesem Kürzel SUV eigentlich überhaupt verbirgt. Es wird ja im Prinzip ganz gerne benutzt, um damit ein Klima aufzubauen gegen böse Bonzen, die mit riesigen Autos in der Gegend herumfahren. Von der Größenordnung her ist ja alles dabei. Also vom Dacia Duster bis zum Lamborghini Urus, das sind alles SUVs. Das durchschnittliche SUV ist eigentlich das, was früher der Dieselkombi war. Ne? Die eierlegende Wollmilchsau. Man könnte halt sagen, der Dieselkombi ist einfach ein bisschen in die Höhe geschossen und hat größere Reifen bekommen. Und im Prinzip war es das dann auch schon. Ne? Da wird mal wieder irgendwas aufgemacht, was nicht so hundertprozentig definiert wurde. Ich glaube auch, dass da einfach mal wieder ein bisschen Absicht hintersteckt, damit man halt irgendwas möglichst Schwammiges hat, wo man möglichst viele Leute, die einem als gerade politisch nicht besonders passen, mit reinnehmen kann, um dann da drauf rumzuhauen.
Mit dem Duster haben Sie jetzt ein Beispiel genommen. Das Auto wirkt tatsächlich eher wie ein kompakter Wagen, nicht besonders groß, aber wir kennen ja durchaus auch etwas, was aussieht wie ein großer Geländewagen. Also Mercedes G-Klasse fährt durch die Städte, auch andere Modelle sind deutlich größer. Wie stehen Sie denn dazu? Würden Sie da sagen, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel?
Da reden wir ja jetzt tatsächlich nicht mehr von SUVs, also Sport Utility Vehicles, sondern von Geländewagen. Man kann tatsächlich die Sinnfrage stellen, inwiefern einem ein Geländewagen in einer gut ausgebauten Stadt jetzt weiterhilft im Sinne von, da komme ich jetzt irgendwo hin, wo ich mit einem normalen Auto nicht hinkomme. Wirklich viel Sinn macht das natürlich nicht, damit herumzufahren in der Stadt.
Diese Vergrößerung sieht man jetzt nicht bloß, wenn man das Modell wechselt, sondern auch innerhalb der Modellreihe. Also ein Golf 3 sieht ja ganz anders aus als ein Golf 6. Woran liegt das, dass die Autos größer und schwerer werden? Also sind das größere Knautschzonen, sind das technische Vorgaben oder sogar politische Vorgaben?
Also es sind hauptsächlich technische Details. Seitdem der Computereinzug in die Automobilindustrie gehalten hat, also in die Autos selber, sind natürlich immer mehr Kabel dazu gekommen. Also das macht mittlerweile wirklich einen nicht mehr zu vernachlässigenden Teil des Fahrzeuggewichts aus. Das ist halt ein Grund, warum die Autos immer schwerer geworden sind. Hinzu kommen dann natürlich auch noch technische Raffinessen, die gerade bei europäischen und japanischen Autoherstellern ganz gerne benutzt werden. Also in den Autos sind heutzutage beispielsweise Fahrwerke verbaut. Da würde ein Formel-1-Fahrer durchaus einen Unterschied erkennen, aber man fragt sich, ob der Otto-Normalverbraucher jetzt so ein unglaublich komplexes Fahrwerk benötigt. Das sind halt alles Sachen, die halt die Autos immer schwerer gemacht haben. Diese ganzen Luxus-Features, die dazugekommen sind letzten Endes. Also Bequemlichkeiten, die der Kunde halt auch gerne hat. Aber da sind dann natürlich auch viele Dinge drin, wo man den Spieß halt recht schnell umdrehen kann. Als Beispiel jetzt, da gibt es ja einen großen amerikanischen Elektroautohersteller, der verkauft eigentlich rollende Abhörstationen und nebenbei kann man das Ding auch noch fahren.
Die Gruppe der SUV ist im Trend. 30% der deutschen Neuzulassungen sind in diese Klasse gefallen im vergangenen Jahr. Es gab da ja noch einen anderen Trend und das sind die Elektroautos. Die sollen unsere Zukunft sein und ihr Anteil ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Januar sind die Zulassungszahlen aber eingebrochen. Wie steht es denn um die E-Autos? Welche Zukunft malen Sie denen aus?
Ungefähr die Zukunft, die wir jetzt gerade haben. Ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Das ist schon recht interessant. In den Altmedien wird das, wie bei anderen Themen ähnlich, das sind ja durchaus vergleichbare Muster, werden halt Zahlen aufgeblasen, damit es nach mehr aussieht, als es eigentlich ist. Also zum Beispiel in 2022 hatten wir gerade mal 2,1% Elektroautoanteil an der Gesamtautoflotte in Deutschland, also von allen zugelassenen Fahrzeugen. Das ist im Jahr 2023 zwar etwas mehr geworden, aber da gleichzeitig auch noch mehr Benziner und Diesel verkauft wurden, ist das dann tatsächlich auf 2% runtergefallen. Das Problem ist natürlich, dass man die Zahlen vom letzten Jahr nicht so wirklich benutzen kann, weil die Förderung ja rausgefallen ist. Deswegen, wie es letzten Endes ausgehen wird, werden wir in diesem Jahr sehen. Also die Neuzulassungszahlen in diesem Jahr sind da natürlich wesentlich neutraler, weil eben dieser Effekt raus ist.
Es kann ja auch sein, dass wir jetzt in eine Phase des gesünderen Wachstums der E-Mobilität kommen. Also jetzt haben wir die Gelegenheit, die Ladesäulenstruktur auszubauen. Jetzt haben die Hersteller die Gelegenheit, die Batterien zu verbessern. Und wir haben die Möglichkeit, das Stromnetz zu verändern. Und dann in einigen Jahren haben wir dann eben einen deutlich höheren Anteil von Elektroautos.
Rein theoretisch, wenn man die Argumente völlig isoliert betrachtet, könnten die ziehen. Das Problem ist halt nur einfach, wo sollen wir den ganzen Strom hier nehmen auf der einen Seite? Wir wissen ja jetzt nicht, wie sich das zukünftig entwickelt. Mit der jetzigen Regierung jedenfalls scheint da nicht mehr viel zu machen zu sein. Von der Stromseite her hat sich die Sache eigentlich erledigt. Was die Verbesserung der Batterietechnik angeht, ist interessant zu wissen, Lithium ist das Element mit der höchsten Energiedichte aufs Gewicht gesehen. Oder andersrum, für eine gegebene Energie wiegt es am wenigsten. Das heißt, wir sind da bereits am technischen Ende angekommen. Es wird zwar viel Forschung und Entwicklung betrieben auf dem Bereich der Batterietechnik, aber es liegt halt ganz einfach an diesem physikalischen Grundsatz, dass alles andere außer Lithium auf jeden Fall mehr wiegen wird. Und das bedeutet dann aufs Auto umgerechnet, es wird entweder schwerer oder wir haben weniger Reichweite. Die Vorteile, wo natürlich dran gearbeitet wird, ist, dass man schneller laden kann. Das ist ja im Moment so das Hauptproblem. Wenn jemand längere Strecken fahren will, ist es manchmal praktisch einfach nicht mehr machbar. Das ist der einzige Vorteil, den die Forschung da eigentlich noch so rausziehen kann in den nächsten Jahren.
Sie haben einen Punkt angesprochen und das ist die Reichweite. Der E-Auto-Pionier Tesla hat die Angaben zur Reichweite einiger Modelle gerade reduziert. Das Model S-Plate verspricht jetzt nicht mehr 396 Meilen, sondern 359 Meilen. Wie verlässlich sind die Angaben zur Reichweite bei Elektroautos?
Ungefähr so wie die Nennleistung bei diesen Windrädern. Hat man vielleicht auch schon mal gehört. Die können ja tatsächlich diese Nennleistung liefern. Aber eben nur bei Orkanstärke, was weiß ich wie viel. Und so ist das eben auch mit der Reichweite. Das sind Idealwerte, die man erreichen kann, aber eben nur unter sehr guten Voraussetzungen. Insofern ist das mit der Reichweite natürlich immer ein Problem, gerade wenn wir Lithium nehmen. Die Achillesferse ist immer die Batterie. Und die Idealtemperatur von der Batterie ist irgendwo zwischen 15 und 35 Grad Celsius. Das heißt, wenn es kälter ist, muss ich die Batterie vorheizen und naja, wenn es warm ist, habe ich offensichtlich ein Problem. Das geht halt dann logischerweise eben auf die Reichweite.
Jetzt gab es ja mehrere Fälle in der Welt, also es war ja zum Teil bitterkalt. In Kanada war es bitterkalt und da gab es Videos von Teslas, die nicht mehr geladen werden konnten und liegen geblieben sind. Und aus Oslo gab es Berichte bei minus 20 Grad, dass die Elektrobusse nur noch die halbe Reichweite hatten. Wie glaubwürdig sind solche Berichte?
Sehr glaubwürdig. Weil wenn es richtig kalt wird und die Batterieheizung es nicht mehr schafft, die Batterie vorzuheizen, dann ist halt einfach Feierabend. Das ist jetzt natürlich bei diesen öffentlichen Bussen tatsächlich ein Problem. Was die Pkw angeht, müssen wir uns allerdings vor Augen halten, dass Elektroautos in den allermeisten Fällen Zweit-, Dritt- oder sogar Viertwagen sind. Das heißt, es ist nicht so eine große Katastrophe, wie man jetzt denken würde, weil die Leute denken sich einfach, oh, schade, schlechtes Wetter, ja gut, dann nehme ich jetzt halt meinen Diesel oder meinen Benziner und fahre. Also es ist natürlich so, dass dann einige Leute überrascht werden. Da es eben nur sehr wenige Leute sind, die eben nur ein Elektroauto haben, sind halt wenige dann in der Praxis aufgeschmissen. Aber dass man das Auto dann nicht benutzen kann in solchen Extremsituationen, ist klar. Das funktioniert dann leider nicht.
Noch ist die Technik ja relativ jung. Vor 5 Jahren waren Elektroautos nicht so verbreitet wie heute. Meinen Sie, da tut sich noch was? Also kann man der Kälte noch Herr werden?
Nee, also ich gehe auch davon aus, dass sich die Gesamtentwicklung ungefähr so, wie schon gesagt, auf diesem Stand halten wird. Da haben wir uns schon vor 15 Jahren drüber unterhalten. Da waren wir noch etwas optimistischer. Man muss natürlich auch dazu sagen, damals hatten wir noch Atomkraftwerke und noch nicht so ein Riesenstromproblem. Damals haben wir so gerechnet, dass so irgendwas zwischen 10-15% der gesamten Automobilflotte vielleicht machbar wären und dass sich das Ganze dann im Prinzip so mehr oder minder erledigt. Da wird es auch bleiben. Also das Elektroauto wird halt letzten Endes Diesel und Benzin nicht ersetzen können. Für einen kleinen Teil der Bevölkerung ist das durchaus eine gute Idee, aber eben nur für einen kleinen Teil.
Ein kleiner Teil, also beispielsweise braucht eine eigene Garage oder einen eigenen Ladeplatz, im Idealfall Sonnenkollektoren auf dem Dach mit dem Speicher im Haus und fährt nicht zu weite Strecken.
Ganz genau. Sie haben im Prinzip gerade so den Durchschnittskunden beschrieben. Für die Leute, wie gesagt, ist es halt eine gute Idee.
Autofahren könnte weiter verteuert werden. In deutschen Städten wird über höhere Parkgebühren von großen Fahrzeugen diskutiert. Als Vorbild dient Paris. E-Autos sind von der Kfz-Steuer befreit. Doch diesem Vorteil stehen auch Nachteile gegenüber. Wir sprachen mit dem Kfz-Meister Raphael Rasenberger von der Oldtimer-Basis Grevenbruch. Herr Rasenberger, vielen Dank.
Ihnen auch vielen Dank. Ciao.
Egal ob am Morgen oder am Abend, auf deutschen Fernsehsendern wird die größte Oppositionspartei des Landes bekämpft. Am Samstagabend war das auf Pro7 zu sehen. Bei der Unterhaltungssendung Schlag den Star war der Rapper Bowser zu Gast. Während der Sendung trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift Fuck AfD. Gestern Morgen hatte das ZDF Morgenmagazin die Hamburger Musikgruppe Schorle zu Gast. Die Band stellte ihr Album vor. Das klang dann so.
Du und ich sagen, fick die AfD.
So klang es im ZDF Morgenmagazin. Das Thema AfD ist derzeit auf allen Kanälen, auch bei uns. Hier kommt Frank Wahrlich mit unserem Kommentar des Tages.
Die Schlagzahl nimmt zu. Den Galeerensklaven der Medien steht der Schweiß auf der Stirn. Ob vor Anstrengung oder Angst, sei dahingestellt. Täglich Artikel über das Monster, welches die Demokratie bedroht, in fast jedem Medium. Das kostet Kraft, eine Partei überlebensgroß und blitzgefährlich erscheinen zu lassen. Über den Angstschweiß der Medienschreiber legt sich der Duft von Schwefel. Die Schlagzahl wird gesteigert. Putin, der böse Mann im Kreml, der perfide Kriegsherr enthüllt den Machtplan der AfD, verbreitet die Bild-Zeitung. Hat er sich verplappert, der Putin, und Bild war dabei? Die Partei Alternative für Deutschland verfügt über 2 Bürgermeister und einen demokratiegeprüften Landrat. In den Parlamenten darf die Partei kein Amt ausüben, aber egal, die wollen die Demokratie abschaffen, tönen die Ängstlichen. Aus der SPD heraus wird nach mehr Geld zur Bekämpfung gerufen. Die organisierte linke Zivilgesellschaft soll mehr, viel mehr Geld bekommen, damit auf allen Ebenen vom Kindergarten über Schule und Fußgängerzone dem Bürger die linke Version von Demokratie erklärt wird. Diese sogenannte Zivilgesellschaft ist nichts weiter als ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für prekäre Akademiker. Die Regierung will sie mit öffentlichen Mitteln gut versorgen. Das Motto des oft stillen Kanzlers lautet »You never walk alone«. Keiner wird mehr in Ruhe gelassen, begleitet das Leben wie früher in der DDR von der Wiege bis zur Bahre. Das Demokratieförderprogramm der Regierung ist eine Werbekampagne für den eigenen Machterhalt und die Ideologie der Ampel. Von den Omas gegen rechts bis hin zu irgendwelchen Sex- und Klimavereinen, welche die schöne neue Welt propagieren und fleißig abgerissene Pappkartons mit Slogans der Angst bemalen. Jedes Wochenende Demos dieser Selbstgerechten auf den Plätzen der großen Städte und hinterher kommt die Müllabfuhr und sammelt den Papierkrempel ein. Werden bis zu den Wahlen in drei Bundesländern jetzt die Quer-, Demokratie- und Linksvereine aufs platte Land losgelassen, um dem Wähler beizubiegen, was er zu wählen hat? Bürgersteigbelästigung, you never walk alone. Nachhilfe für Bürger, die diesen Staat, dieses Land aufgebaut, unterstützt, ja, geliebt haben, die brauchen keine Nachhilfe. Die sind in Vereinen und Parteien demokratisch organisiert, die halten den Laden am Laufen, die sind keine demokratischen Klippschüler, sondern interessiert am Schicksal dieses Landes wie selten zuvor. Nach einer Umfrage der sächsischen Landesregierung vertrauen die Bürger nur noch zur Hälfte dem, was sie in Medien lesen, hören und sehen. Hierbei geht es nicht um die Glaubwürdigkeit von Backrezepten, sondern um Politik und Information. Die Menschen geben auf, denen, die an den Rudern sitzen, zu vertrauen. Dass viele sich nicht mehr wagen, ihre Meinung zu sagen, das ist bekannt. So viel zur Glaubwürdigkeit von Umfragen. Der Schriftsteller unter den Grünen Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck sagt, er will die Quadratur des Kreises. Er will die Industrie steuerlich entlasten. Er will den Faschismus im Osten bekämpfen. Er will patriotische Gefühle beim Manager wecken, damit der seine Firma weder zusperrt noch ins Ausland verlagert. Der Mann ist ein Bewohner des Reiches der Poesie und nebenbei so etwas wie Politiker. Dass die Ruderer in die richtige Richtung steuern, glaubt Ricarda Lang, Parteichefin der Grünen. Die jubelt über die Aussicht einer Koalition mit der Union. Demokraten müssen in der Lage sein, Koalitionen einzugehen, sagt sie. Und Friedrich Merz hat bereits die Hand dazu ausgestreckt. CDU wählen, um Ricarda Lang zu bekommen und Robert Habeck zu behalten. Der alte Mann der Grünen, der baden-württembergische Ministerpräsident Wilfried Kretschmann, hält Schwarz-Grün für eine sehr große Chance. In Erinnerung bleiben aber die gesprengten Kühltürme des Kernkraftwerkes Philippsburg. Das ist das Menetekel. Wer Union wählt, spielt Wabonk, kann gut gehen, muss aber nicht. Das alles sind immer wieder Meldungen und Artikel wert. Hier die schweflige Gefahr, da die schwarz-grüne Rettung. Und die Ruderer immer schneller. Der Rhythmus geht verloren. Die Aufmerksamkeit des Publikums lässt nach. Demokratie, das ist keine Bürgersteigbelästigung. Das ist Wettbewerb, das ist Streit, das ist Auseinandersetzung, das ist mit denen reden, über die angeekelt geschrieben wird. Demokratie, das ist Neugierde. Das Boot mit den erschöpften Mediengalerensklaven verschwindet an der Biegung des Informationsflusses. Die Zuschauer applaudieren noch nicht einmal, weil sie dieses Gerudere, dieses Gepatsche auf Wasser nicht mehr ertragen.
Das war der Kommentar des Tages von Frank Wahrlich. Salvador Allende, Fidel Castro, Evo Morales oder Hugo Chavez. Es gibt eine lange Liste charismatischer Politiker in Süd- und Zentralamerika. Von manchen geliebt, von anderen gehasst und bekämpft. Aktuell gibt es zwei große Stars in der Region. In Argentinien ist es Präsident Milei, in El Salvador ist es Präsident Nayib Bukele. Der wurde gerade mit enormer Mehrheit wiedergewählt. Was vereint die beiden, was trennt sie und welche Bedeutung haben sie für den Kontinent? Das besprechen wir mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Der befindet sich praktisch in der Mitte zwischen den beiden Ländern. Er ist in Peru. Herr Bauer, guten Tag.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich aus Lima.
Beginnen wir mit Nayib Bukele in El Salvador. Der hat den Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt. Er präsentiert sich gerne bis an die Zähne bewaffnet auf Twitter. Ist der Mann ein Zocker oder Hasardeur? Wie schätzen Sie ihn ein?
Bukele und Milei, das sind die beiden Namen, die jetzt zurzeit ganz Lateinamerika elektrisieren. Also da ist alle Aufmerksamkeit auf die beiden gerichtet. Die beiden sind sehr populär. Bukele hat 85% Zustimmung in El Salvador und die ist echt. Auch Javier Milei ist mit über 60% in Argentinien eigentlich sehr beliebt. Aber die beiden sind doch sehr, sehr unterschiedliche Figuren. Ich meine zu Bukele, dass wirklich sein großer Verdienst und auch sein Erfolg jetzt bei dieser Wiederwahl, das ist nur einem einzigen Thema zu verdanken. Das ist sein Erfolg bei der Bekämpfung der Kriminalität. Das ist offenbar auch spürbar und das ist ein Riesenthema in ganz Lateinamerika, also diese kriminellen Banden, die die ganze Länder im Würgegriff haben. Und da hat Bukele mit diesen rabiaten Methoden, mit auch rechtswidrigen, höchst fraglichen Methoden, hat er da einfach riesige Erfolge erreicht. El Salvador ist vom gefährlichsten Land in der ganzen Region zum vielleicht sichersten geworden in der kürzesten Zeit. Der Preis war natürlich hoch, also es sind sicher auch unter diesen 75.000 Gefangenen, man muss sich das vorstellen, Häftlingen, sind sicher auch viele Unschuldige. Und das ist zweifellos so. Aber die Menschen hier, die haben es einfach so satt, dauernd mit dieser Bedrohung der organisierten Kriminalität zu leben, die eben oft funktioniert zusammen mit korrupten Regierungen, dass sie sagen, ja lieber ein paar Unschuldige im Gefängnis als täglich unschuldige Tote, Erpresste, Ausgeraubte auf der Straße. Also das ist so das Bild, ja.
El Salvador befindet sich jetzt seit fast 2 Jahren im Ausnahmezustand, deswegen gibt es auch Sonderrechte, also beispielsweise Polizeigewahrsam ohne richterliche Überprüfung für 15 Tage. Sie haben schon gesagt, 75.000 Menschen wurden etwa verhaftet. Wie ist das denn, wenn diese große Zahl von Verhafteten in einem relativ kleinen Land mit etwas über 6 Millionen Einwohnern dann auf die Gerichtsbarkeit trifft? Gibt es da überhaupt rechtsstaatliche Verfahren oder sperrt man sie weg und sagt in 2 Jahren, so jetzt dürft ihr wieder gehen? Wie läuft das?
Ja, die rechtsstaatlichen Verfahren, die sind in ganz Lateinamerika überall ein Problem, also nicht nur in El Salvador, das ist keine Exklusivität. Man muss dann auch noch davon ausgehen, dass sowohl Polizei wie auch Justiz einigermaßen korrupt sind. Auf jeden Fall wird es da große Ungerechtigkeiten geben. Wie Bukele da rausfindet, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich wird es dann irgendwann mal Begnadigungen geben, wenn die Gefängnisse einfach zu voll sind. Da müssen wir natürlich noch einmal festhalten, also auch mit der Justiz, nicht nur in El Salvador, in ganz Lateinamerika steht es also ganz schlecht. Für mich die großen Bedenken sind, okay, jetzt hat Bukele diese Kriminalität, die hat er wirklich in den Griff gekriegt, aber wie geht es weiter? Ich meine, die Kriminalität ist nur eines der beiden großen Themen. Das andere große Thema ist die Massenarmut. Zu diesem Thema hat Bukele überhaupt keine Rezepte. Also übrigens auch Bitcoin, oder? Was Sie ganz am Anfang angesprochen haben, das war so ein Versuch, das war ein Ballon, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Also der Dollar ist die Währung von El Salvador. Dort hat eben El Salvador schon einen gewissen Vorteil, weil eben die Inflation ist dadurch kein großes Thema. Aber wie Bukele die Massenarmut bekämpfen wird, da gibt es nur zwei eigentlich Optionen. Das eine ist die sozialistische Option und das andere ist die freie Marktwirtschaft. Das ist die Gretchenfrage. Jetzt gibt es natürlich Kombinationen, aber man muss sich erstmal eigentlich zu einem Prinzip äußern oder zu bekennen. Und da hat sich Bukele bislang aus dieser Gretchenfrage, aus dieser intellektuellen Grundsatzfrage, da hat er sich rausgehalten. Da sagt er überhaupt nichts. Da weicht er prinzipiell aus. Ich meine, wir wissen, der Sozialismus in Lateinamerika nirgends funktioniert hat. Immer in der Katastrophe, Massenarmut, Elend endete. Und genau so endeten aber auch immer alle Heilsbringer, eben all die Perons und Allendes und wie die alle hießen.
Wenn man sich seine Zahlen anschaut, dann scheint es ja einer dieser Heilsbringer zu sein, jedenfalls aus der Sicht von über 80% der Menschen, die ihm die Stimme gegeben haben sollen. Und nach der Wahl soll er dann gesagt haben, er werde ein neues demokratisches System aufbauen und in diesem System soll es nur eine Partei geben. Und wir erfahren aus europäischen Medien, er hätte nach der Verfassung auch gar nicht mehr antreten dürfen. Wie demokratisch ist er denn?
Formell ist er ein halbes Jahr vor der Wahl zurückgetreten. In der Verfassung steht, dass ein Präsident nicht zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten regieren dürfe. Und da ist er formell einfach ein halbes Jahr zuvor zurückgetreten, hat sich dann der Wiederwahl gestellt. Er ist natürlich sehr höchst fragwürdig, aber ich meine, in Anbetracht seiner Beliebtheit und dem zweifellos korrekten Wahlresultat kann man das nicht ernsthaft anzweifeln. Und auch in El Salvador sind diese Bedenken, die da gerade auch von Deutschland gemeldet wurden, sind also ganz, ganz schlecht aufgenommen worden als eine Einmischung von außen, als antidemokratische, kolonialistische Haltung der Deutschen. Das ist also gar nicht gut angekommen hier. Aber das große Problem ist diese Machtballung bei Bukele. Und da bin ich also sehr skeptisch und pessimistisch, denn eine solche Machtballung, das kennen wir. Auch das haben wir schon x-mal durchexerziert. Die führt immer zur Korruption. Immer. Das ist systemimmanent. Und da ist eben Javier Milei eine ganz andere Figur. Noch ein kleiner Hinweis. Bukele kommt ursprünglich aus der FFMN, also aus der ehemaligen Guerilla, eine linke Bewegung. Und gilt heute zwar als Rechter, aber ich kann ihn ideologisch überhaupt nicht festmachen. Es ist auch ein Protestvotum, das eben hier hinter seiner Wahl steht. Das unterscheidet ihn dann wirklich groß von Milei, der anderen großen Figur, jetzt in Lateinamerika, der mit einem ganz klaren ideologischen Programm angetreten ist, der ganz klar sagt, was er will, ob man das gut findet oder nicht, aber er hat ein klares Programm.
Wenn wir jetzt Parallelen zwischen den beiden ziehen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass dazwischen über 6000 Kilometer Luftlinie ist. Ich habe mal geschaut, das wäre so, wie wenn wir über Parallelen zwischen Estland und dem Senegal sprechen würden, jedenfalls von der Luftlinie. Ist das überhaupt möglich?
Ja und nein. Also ich würde jetzt Argentinien und El Salvador eher mit Schweden und Griechenland vergleichen. Die haben ganz andere Geschichte, eine andere Kultur. Es gibt natürlich schon auch Gemeinsamkeiten, die ganz Lateinamerika verbinden. Wenn wir jetzt so die Gemeinsamkeiten anschauen, dann gibt es eine Politikmüdigkeit in ganz Lateinamerika. Also die klassischen Parteien, die haben wirklich alle versagt. In El Salvador waren das Arena und eben die FMLN. Die sind heute praktisch verschwunden. In Argentinien sind das die Peronisten auf der einen Seite, gegen die Milei eigentlich angetreten ist. Auch ein totaler Newcomer mit einer völlig neuen Partei, mit seiner libertären Partei. Und Milei hat sich jetzt aber verbündet, also er ist auch gegen das Establishment angetreten, hat sich aber verbündet mit dem Patricia Bullrich, Macri, also mit der klassischen Mitte-Rechts-Bewegung von Argentinien. Die Radikalen sind da auch noch dabei. Also in Argentinien ist es nicht ein totaler Bruch, obwohl Milei im Gegensatz zu Bukele, der ist wirklich ein Outsider. Eigentlich ist er ein Wirtschaftsprofessor und das sieht man auch in seinen Reden. Also im Gegensatz zu Bukele, der also ein hervorragender Redner ist und dem man gerne zuhört und der auch wirklich ein sehr sympathischer Typ ist, der könnte einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen, der ist wirklich eine goldene Zunge. Und auf der anderen Seite dieser Milei, wir haben ihn ja auch in Davos gesehen, so ein bisschen hölzern, professoral, mit der Brille, liest ab, er hat Ecken und Kanten und lässt keinen Fettnapf aus. Zwei völlig verschiedene Figuren und das ist ja wirklich das Sensationelle an Argentinien. Das hat es vorher noch nie gegeben, dass ein Politiker, der für ein derart klares, wirtschaftsliberales, neoliberales Programm eintritt gegen links und eigentlich auch aus dem Kulturkampf gegen links kommt, dass der mit einem solchen Programm Mehrheiten schaffen kann. Das ist sensationell und das ist der große Unterschied von Milei und Bukele von Argentinien zu El Salvador.
Milei kann nicht grundsätzlich gegen das Parlament regieren und ein großes Gesetzespaket wurde ja jetzt gerade in dieser Woche vom Abgeordnetenhaus wieder zurück an die Ausschüsse verwiesen.
Ja, es ist so durchzogen, oder? Diese sogenannte Ley de Bases oder Ley Omnibus, das Riesengesetzespaket, das ihm sehr große eigentlich Möglichkeiten, und das ist eigentlich ein revolutionäres Gesetzespaket mit über 600 Gesetzen, das ist alles Mögliche drin, also Privatisierungen, natürlich das große Thema, aber auch Arbeitsrecht, Kündigungsschutz etc. Also eigentlich alles, was den Linken heilig war, das wird da eigentlich per Federstrich abgeschafft zur allgemeinen, und Milei hat ja keine Mehrheit im Parlament, oder? Mitte rechts hat er so eine Koalition, aber die Linke, die ist eigentlich noch in der Mehrheit. Erstaunlicherweise wurde dieses Gesetzespaket letzte Woche im Grundsatz angenommen, und diese Woche sind die einzelnen Teile davon dann wieder. Offenbar macht die Opposition, oder die Opposition kann man nicht sagen, sie ist ja die Mehrheit des Parlaments, die machen auch Verzögerung. Sie wagen es aber nicht, das ganze Paket abzulehnen, weil sonst hat natürlich, kann Milei sagen, ja schaut mal, die werfen uns Knüppel zwischen die Beine, das Volk Argentinien will den Wandel und diese Altpolitiker, die verhindern das mit allen Mitteln. Und diese Verantwortung wollen sie auch nicht übernehmen. Also sie verzögern das Ganze, und Milei ist auch rechtzeitig, ich glaube, das hat er auch vorgesehen, ist jetzt nach Israel gereist, hat da ein bisschen Jerusalem jetzt zur Hauptstadt auch anerkannt, wird in Israel gefeiert, jetzt folgt der Besuch beim Papst. Also das ist natürlich auch ein Ablenkungsmanöver. Diese halbe Niederlage hatte vorausgesehen, weil es geht jetzt einfach an die Kommission zurück, oder? Es ist also noch nicht alles verloren.
Nachib Bukele hat die Sicherheitslage in El Salvador verbessert, zulasten von 75.000 Inhaftierten. Die Bevölkerung hat es ihm gedankt und ihn nach ersten Ergebnissen mit deutlich über 80% als Präsident wiedergewählt. Über ihn und den zweiten aktuellen Politikstar in Lateinamerika, den Präsidenten von Argentinien, Milei, sprachen wir mit Alex Bauer, unserem Korrespondenten in Lateinamerika. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und darf mich von Ihnen verabschieden. Wir sprachen heute mit dem Kfz-Meister Ralf Rasenberger über Elektroautos. Im Winter schrumpft die Reichweite und aus seiner Sicht bleiben sie ein Randphänomen. Mit dem Verleger Hannes Hofbauer ging es um die Schätze der Ukraine. Es ging nicht um Bodenschätze, der Schatz ist der Boden. Die schwarze Erde ist fruchtbar und begehrt. Internationale Konzerne sind bereits investiert. Und mit Alex Bauer haben wir über El Salvador und Argentinien gesprochen. Die Präsidenten der beiden Länder haben Popstar-Status. Sie sind eigen, anders und derzeit sehr erfolgreich. Diese Gespräche können Sie auf unserer Internetseite kontrafunk.radio noch einmal anhören. Auf unserer Internetseite finden Sie unseren Shop und die Möglichkeit, uns finanziell mit einer Spende zu unterstützen. Das würde uns sehr freuen und helfen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und gute Unterhaltung heute ab 20.05 Uhr. Dann ist Bernhard Lassahn Ihr Gastgeber.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Ich spreche mit Olaf Maske über die alternative Szene, als sie noch jung und unschuldig war.
Stell dir vor, da ist ein Land, dem du anders leben kannst, ohne Angst.
Wir sprechen über Wölfe, über den Fliegenpilz, das heißt über Drogen und über alternativen Urlaub auf Gomera. Du bist nun wirklich ein Urgestein der alternativen Szene.
Ja, vor allem der Freiwilligkeit, weil ich grundsätzlich nur mache, was ich freiwillig mache. Ja.
Und das fassen wir jetzt nochmal zusammen als die große Weisheit. Es kommt immer auf die richtige Dosis an.
Ja.